Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Die Erde wird ja vom Menschen oft wie Dreck behandelt. Der Peak Soil, also der Zeitpunkt, ab dem der Menschheit immer weniger Nahrungsflächen zur Verfügung stehen, der wurde schon vor mehr als 3 Jahrzehnten überschritten. Erde wird immer weiter zubetoniert, überdüngt und ausgelaugt. Dabei ist sie doch so wertvoll. Nicht nur als Planet, auf dem wir leben, sondern schlicht und einfach auch als Materie selbst. Gärtner wissen das natürlich, aber auch Köche und Designer lernen sie zunehmend zu schätzen als Zutat in der Küche oder als Farbengeber im Interior. Auf gutem Grund die Erde. So lautet heute die Überschrift dieser Echtzeitausgabe.
Eine Handvoll Erde.
Der Boden, umgangssprachlich auch Erde genannt, ist der oberste, im Regelfall belebte Teil der Erdkruste.
Erde brennt, um Wilson reden. Erde brennt,
um Für mich ist Terra Preta tatsächlich so eine Art Wundererde, die Wahnsinnspotenzial hat.
Der Erdgeruch, das sind im Grunde die Bodenpilze.
Also wenn ich mir zum Beispiel einen Espresso mit Erde mache, dann nehme ich nur eine kleine Menge an Nadelwalderde.
Erdfarben können heilend wirken und das brauchen die Menschen gerade in dieser Zeit sehr.
Peter Bellaby, einer der letzten Globenmacher der Welt. Die Farbkombinationen kann sich der Kunde selbst aussuchen.
Kommen wir jetzt zu einer ganz besonderen Erde. Terra Preta heißt die. Das ist so eine ganz fruchtbare, tiefschwarze Erde, die schon vor Jahrhunderten bei den Indios am Amazonasgebiet durch Abfallkompostierung entstand und dort auch noch heute erhalten ist. Sie lässt nicht nur Obst und Gemüse besonders gut gedeihen, sondern hat auch noch, weil sie Kohlenstoffe binden kann, einen klimaschonenden Effekt. Das sind 2 Faktoren, die Terra Preta auch in Deutschland immer beliebter machen. Meine Kollegin Sonja Heitzmann hat echte Fans dieser schwarzen Erde besucht und durfte sogar selbst Terra Preta herstellen. Hallo Sonja.
Hallo.
Sonja, du hast ja sogar einen kleinen Eimer hier mitgebracht. Ist da jetzt Terra Preta drin, so wie das auch da drauf steht?
Genau, und die habe ich selber angemischt und du kannst gerne mal reinfassen oder auch dran riechen.
Ja, bitte.
Moment, ich mach mal auf.
Okay, nur so ganz schwarz. Oh ja, und das riecht tatsächlich sehr, sehr waldig, so ein bisschen muffig, so als wären da auch so Pilze mit drin, ne?
Nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich? Okay. Auf jeden Fall ganz, ganz dunkel mit so kleinen weißen Körner drin und dann sind da irgendwie noch so Schnipsel von irgendwas. Also sieht aus so ein bisschen wie so Holz, was
da übrig
ist.
Das ist die Kohle.
Mhm. Ja, schön. Was steckt denn da alles drin? Also wie hast du das angemischt?
Ja, die Erde habe ich zusammen mit Dirk Krischnowski von der Firma Terra Preta hier in Berlin angemischt. Er beschäftigt sich schon sehr lange damit, wie man diese Supererde auf den deutschen Markt bringen kann und hat auch ein Rezept zum Nachmischen entwickelt. Eine der Grundzutaten ist Humus, also leicht kompostierte landwirtschaftliche Abfälle, wie zum Beispiel Mais, Äste, Gestrüpp und Stroh.
Na gut, dann fangen wir an, oder?
Dann fangen wir an. Ich würde einfach mal mit dem Humus anfangen. So. So ein bisschen wie beim Backen mache ich das jetzt, indem ich hier so eine Mulde reinmache, wo man beim Backen das Ei reinschlägt.
Vor uns auf dem Tisch standen die einzelnen Behälter und Gläser mit den Zutaten und Dirk Krischnowski hat die Mengen dann abgewogen und kippte dann das Ganze in einen großen, runden Kübel.
Da Holzkohle, da kommt dazu.
Und neben der Holzkohle und dem schadstofffreien Humus vom Ökobauernhof kamen noch Perlite dazu. Das sind diese weißen kleinen Dinge, die du da gesehen hast. Das ist kleingestoßenes Vulkangestein, das vorher wie Popcorn wirklich aufgepufft wurde und dann besonders gut Feuchtigkeit speichern kann und die Erde auch schön luftig macht. Außerdem hat er noch Muschelkalk reingetan, Tonerde und effektive Mikroorganismen. Das sind so Milchsäurebakterien, die die Nährstoffe für die Pflanzen besser verfügbar machen.
Und das ist jetzt das Originalrezept, nachdem auch die Ureinwohner im Amazonasgebiet das Ganze zusammengemischt haben.
Ja, so ungefähr. Also vielleicht nicht ganz genau, aber schon recht nah dran, würde ich sagen. Terra Preta ist eigentlich, sagt Dirk Krischnowski, so eine Art Komposthaufen der Ureinwohner gewesen.
Im Prinzip stellt man sich das so vor, dass die Ureinwohner damals ihre Überbleibsel vom Essen, ihre Fäkalien, Asche und Holzkohle von ihren Feuern alles in Tonkrüge getan haben. und das haben vergären lassen oder fermentieren im Prinzip. Das haben die wahrscheinlich unter Luftabschluss dann auch gemacht. Und so ist die Terra Preta entstanden.
Also der Boden am Amazonas war durch diesen permanenten Regen, der da ja oft herrscht, ziemlich ausgewaschen und sehr nährstoffarm. Und da konnte dann kaum irgendetwas wachsen. Und die Indios werteten die Erde dann damit auf, dass sie ihre Abfälle nutzten und den Boden dauerhaft fruchtbar machten.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind diese in den Tonkrügen fermentierten Fäkalien quasi eigentlich das Wunderzeugs in der Terra Preta, also das Geheimnis ihrer Fruchtbarkeit, ja?
Nee, das jetzt nicht unbedingt. Also Dirk Krischniowski verzichtet sogar auf Fäkalien. Mm. Stattdessen tut er manchmal Guano rein, das ist Dünger aus Vogelkot. Er sagt, es kommt auf die Mischung an, aber vor allem die Holzkohle.
Ich habe immer noch in Erinnerung aus der Schule, so ein Kilogramm Kohle hat eine Fläche wie ein Fußballplatz. Innen drin. Kann man sich kaum vorstellen, aber es sind so unendlich viele kleine, mikroskopisch kleine Kanälchen in dieser Holzkohle, wo früher das Pflanzenwasser lang gelaufen ist, der Pflanzensaft. Die machen die große Fruchtbarkeit aus. Und in diesen Kanälchen, da wird das Wasser gespeichert und die Nährstoffe.
Außerdem wird das in den Pflanzen gebundene CO2 nicht freigesetzt, wenn man sie so langsam verkohlt. Und das ist natürlich auch viel besser für die Umwelt.
Und ist das jetzt sehr aufwendig, diese Terra Preta nachzubauen oder wie ich jetzt sagen würde, nachzumischen?
Ach, bei uns ging das eigentlich ganz schnell. Wir waren so in 10, 15 Minuten vielleicht fertig.
So, ich kann mal sagen, jetzt haben wir eine gute Mischung.
Aber da war natürlich auch alles vorbereitet und die Zutaten waren fertig. Das ist ja eigentlich das Aufwendige, also die Vorbereitung, die Recherche. Wo bekomme ich guten Humus und auch gute Holzkohle her, all das. Und deshalb ist Terra Preta auch ganz schön teuer.
Was heißt denn jetzt teuer? Also jetzt hier dieser kleine Eimer, ich weiß nicht, 5 Liter sind da vielleicht drin oder ein bisschen weniger. Wie viel kostet denn das?
Ja, das sind 5 Liter und die würden 49 Euro kosten.
Wow.
Ja.
Das ist total teuer.
Ja, aber man muss wissen, das ist ein Konzentrat, das der Erde zugegeben wird, ähnlich wie zum Beispiel auch Kompost.
Okay, also für den großflächigen Einsatz in der Landwirtschaft ist das dann eher nicht geeignet wahrscheinlich. Wer kauft denn das sonst? Sind das dann so ambitionierte Gärtner in ihren kleineren Gärten oder für wen ist das interessant?
Genau, unter Gärtnern ist Terra Preta sehr beliebt und wird auch als natürliches Wundermittel gehandelt. Es kursieren überall Rezepte, Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Geheimnis der schwarzen Erde und versuchen auch die Zusammensetzung der Imitate zu optimieren. Es gibt aber auch die, die das ganz kritisch sehen und sagen, unsere Böden in Deutschland sind zum Großteil schon fruchtbar genug, die brauchen gar keine Terra Preta. Caroline Engwert sieht das allerdings anders. Sie hat den Blog Hauptstadtgarten und hat auch das Buch Abenteuergarten, mein erstes Jahr im Schrebergarten, veröffentlicht. Und sie schwört auf Terra Preta.
Ja, es ist tatsächlich also irgendwie wie so ein Wundermittel, in dem so vieles drin ist. Und also ich mag sehr gern Sachen, für die man jetzt nicht irgendwas Verrücktes braucht oder irgendeine Wahnsinnsapparatur bauen muss, sondern das ist eigentlich was Natürliches, wo verschiedene Bestandteile zusammenkommen und die sich dann miteinander so cool vermischen, dass was rauskommt, hinterher viel mehr kann als die einzelnen Bestandteile. Also Terra Preta ist auf jeden Fall was, von dem ich glaube, dass es kommt und the new thing ist. So, das ist das neue bienenfreundlich.
Wie sieht denn der Garten von ihr aus? Ist der denn dann auch ganz üppig und toll?
Ja, der sieht wirklich toll aus.
Also es gibt grünen Spargel, Auberginen, dicke Bohnen, Radieschen, Kohlrabi, Salate, Paprika. Dann aber auch mal so Sachen wie Pak Choi oder da hinten sieht man eine sehr tolle Pflanze, die weiße Süßlupine.
Also der Garten ist, wie man hört, wirklich sehr vielfältig und wunderschön angelegt, so ein bisschen verwunschen mit Hochbeeten und auch recht ausgefallenen Blumen.
Und die benutzt für all ihre Pflanzen immer diese Terra Preta?
Ja, für alles. Also für die Blumen, das Gemüse, die Stauden und sogar die Bäume.
Bei sandigem Boden ist das Problem, dass man gießt, das Wasser durch den Sand durchläuft und dann eigentlich sehr schnell wieder im Grundwasser versickert. Und eigentlich bin ich permanent irgendwie dabei zu gucken und zu überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt, womit ich die Speicherfähigkeit verbessern kann. Und gerade dafür ist Terra Preta wirklich super geeignet.
Manche sagen auch, die Ernte fällt mit Terra Preta üppiger aus. Zucchinis und Kürbisse werden zum Beispiel größer.
Wie macht denn Caroline Engwert ihre Terra Preta genauso, wie du das auch gemacht hast?
Nee, ein bisschen anders. Also sie hat 4 Komposthaufen in ihrem Garten und auf denen schichtet sie dann abwechselnd ihre eigenen Pflanzenreste, Urgesteinsmehl und effektive Mikroorganismen und Kohle auf und deckt das Ganze dann mit einer Plane ab, damit es fermentieren kann. Und auf 2 der Haufen verwendet sie dann auch tatsächlich die Fäkalien bzw. die Reste aus ihrer Komposttoilette. Die kommen aber dann nur auf die Bäume.
Okay. Das klingt ja eigentlich, wenn man sich das so anhört, nach so einem ganz perfekten Kreislauf. Also man verwertet einen Großteil der Abfälle, es gibt keinen Dünger, den man einsetzen muss oder man muss auch gar nichts mehr dazu kaufen und hat immer gute neue Erde. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weswegen sie das macht, oder? Also dieser Öko-Gedanke dabei.
Ja, das spielt eine Rolle, sagt Caroline Engwert, aber vor allem, dass sie die Terra Preta selber herstellt, ist ihr wichtig.
Wenn ich jetzt einfach Erde im Baumarkt kaufe, hat die für mich einen anderen Stellenwert als der Kompost, der wiederum aus meinem gehäckselten Obstbaumschnitt entstanden ist. Das ist, glaube ich, wiederum was, was dann auch einen klimavernden Effekt hat, indem man also durch diese Wertschätzung für Natur auch weniger Ressourcen verplempert.
Ja, apropos Baumarkt, Terra Preta gibt es mittlerweile tatsächlich auch im Baumarkt, habe ich selbst gesehen und das sogar für einen recht günstigen Preis.
Ja, aber ob die dann so gut ist wie hier deine selbstgemischte Geschichte in dem Eimer, das ist natürlich dann noch zu prüfen. Ich bin auf jeden Fall interessiert, weil ich mühe mich schon seit Jahren mit sandigen Böden ab und versuche irgendwas zum Wachsen zu bringen und das gelingt immer nicht, weil alles vertrocknet. Wäre vielleicht mal eine Idee. Vielen Dank, Sonja, für diesen Tipp.
Sehr gerne, sehr gerne.
Diese Echtzeit will ja der Erde näher kommen und an dieser Stelle geht es jetzt um Erdfarben. Denn bei Innenarchitekten stehen diese gerade hoch im Kurs. Terrakotta, Ocker und auch andere Brauntöne finden sich als Wand-, Vorhang- und Möbelfarben wieder. Und in diesen sorgfältig gestalteten Innenräumen, da merkt man dann auch recht schnell, dass Erdfarben eigentlich eine ganze Menge können. Und trotzdem würde wohl kaum jemand Braun als Lieblingsfarbe bezeichnen. Eine Annäherung von Mandy Schielke.
Als ich über Braun nachgedacht habe, war mein erster Gedanke, Braun? Keine Farbe, die ich mag. Klar, Braun war groß in den 70ern, damals eine Art Gegenreaktion zu den grellen Hippie-Farben. Jetzt sind es erdige Töne, die wir viel sehen und verwenden. Sattes Terrakotta, also Rostbraun, Grauvarianten und vor allem Dusty Pink. Das ist wirklich großartig. 2016 war das die Farbe des Jahres. Sehr elegant. Auf der Farbpalette bewegt sich diese Mischung aus Grau und Rosa dann ganz natürlich hin zu Rot und Braun. Also ich würde sagen, was wirklich wiederkommt im Interior, sind staubige, schmutzige, schroffe Farben. Erdtöne, die die Seele trösten. These are earth tones, they're comforting for the soul.
Lucy Tisney, englische Interior-Designerin. Mit ihrer Familie lebt sie in Kreuzberg. Wohnräume gestaltet und stattet sie in London, Berlin und Warschau aus.
Ich bin gerade mit einem Badezimmer beschäftigt. Sehr deprimierend. Und ich sage meinen Kunden, wir müssen das Bad mit Holz füllen. Dieser Raum braucht dringend Wärme.
It needs warming, it needs authenticity. So liebevoll wurde Braun schon lange nicht mehr betrachtet. Jahrelang spielte es überhaupt keine Rolle.
Braun hat einen schlechten Ruf irgendwie, oder? Es hat ein schlechtes Standing.
Muffig, rustikal, manchmal gar beklemmend, beobachtet Jennifer Nölken von Nölken und Nölken Innenarchitekten in Berlin.
Aber so ein warmes Grau hingegen oder Taub ist, glaube ich, jetzt gerade alles.
Taub kommt aus dem Französischen und bedeutet Maulwurf. Und genauso sieht diese Farbe auch aus. Braun-Grau. Eine Farbbezeichnung, die es jedenfalls in Frankreich schon ewig gibt, aber erst in den vergangenen Jahren als Chamäleon unter den Modefarben seinen Siegeszug antreten konnte. Zunächst in der Fashionwelt.
Es gibt viele Designer und Lifestyle-Menschen, deren Arbeit ich verfolge. Courtney Adamo aus Australien beispielsweise. Auf ihren Fotos ist die gesamte Familie in diese wunderbaren Brauntöne gehüllt. Schmutziges Graubraun, Ocker, fast italienisch anmutende Farben.
Mischt man übrigens auf einer großen Farbpalette wild umher, kommt am Ende immer Braun heraus.
Ja, ja, es ist im Grunde genommen alles drin. Und es ist ja eigentlich auch keine Komplementärfarbe, also keine Farbe, die eine reine Farbe ist. Man kann wirklich alles zusammenmischen, immer braun. Tatsächlich wird das natürlich mit ganz vielen verschiedenen Pigmenten hergestellt und es gibt da organische Verbindungen, also natürliche Substanzen sozusagen, irgendwie, die tatsächlich aus Erden hergestellt werden. Und dann gibt es anorganische Verbindungen, die man, das hängt natürlich wirklich vom Einsatzgebiet ab, wo man das benutzt, ob das ein Lack wird, ob das eine Dispersionsfarbe wird, ob das eine Acrylfarbe, eine Naturfarbe. Es gibt ja jetzt diese ganzen Biofarben sozusagen, die dann auf nicht mehr Dispersionsbasis, sondern irgendwie Kalkbasis oder Lehmbasis sind. Da ist das Braun sozusagen schon von Natur aus drin im Lehm. Ja, und da braucht man dann eher Pigmente, um es weiß zu kriegen.
Aber nicht nur durch erdfarbene Wandfarben holen wir uns Wärme, Geborgenheit und Ruhe in unsere Wohnräume. Neben Holz haben auch Seile, Sand, Gräser, alte Kisten, Felle oder Leder diesen Effekt. Alles Natürliche, das verwittert, welkt, altert, wird irgendwann irgendwie braun, schwärmt Lucy Tisney.
Erdfarben können heilend wirken und das brauchen die Menschen gerade in dieser Zeit sehr. Und auch das Spüren, das Taktile, das Berühren der Natur. Die Natur dürfen wir ja schließlich anfassen.
Und noch ein Blick in die Outdoor-Pflanzenwelt. Staude des Jahres 2020 ist ausgerechnet die Rutenhirse. Im Spätsommer bildet sie ihre Blüten und auch die werden dann braun.
Braune Blüten, die läuten hierzulande dann ja schon den Herbst ein. Aber wenn man es bedenkt, ist das ja auch die Jahreszeit, die die meiste Übung darin hat, mit Erdfarben dann ein fantastisches Spektakel zu inszenieren. Erde ist das Thema dieser Echtzeit und an dieser Stelle kommen wir jetzt zur kulinarischen Seite des Ganzen, denn Erde kann man auch essen. Im asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Raum hat das schon eine etwas längere Tradition, aber auch in Europa wird Erde immer öfter unters Menü gemischt. Es gibt auch einen Fachbegriff für den Verzehr von Erde, Geophagie nennt sich das dann, wobei die Motivation dafür ganz unterschiedlich sein kann. Also das kann religiöse Gründe haben oder spirituelle zum Beispiel. Mitunter gilt Erde auch als Heilmittel. Fritz Treiber vom Geschmackslabor in Graz, der interessiert sich hingegen vor allem für den Geschmack von Erde. Und darum soll es jetzt auch gehen. Guten Tag, Herr Treiber.
Freut mich sehr. Hallo.
Hallo. Erde essen, das klingt für mich jetzt erstmal nicht so lecker. Ich denke da gleich an so kleine Steinchen zwischen den Zähnen und den Geschmack von Heilerde, was man vielleicht schon mal probiert hat. Zum Beispiel gegen Sodbrennen wird das ja immer empfohlen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Aroma von Erde zu erforschen?
Wir haben im Geschmackslabor auch verschiedene Kooperationen weltweit, unter anderem mit der Universität in Nagasaki bzw. auch mit der Universität in Hiroshima. Und wie ich einmal dort war, da hat eine Kollegin dann erwähnt, dass es einen Koch in Tokio gibt, der auch Erde verkocht. Und der holt eben Erde vom Fuße des heiligen Berg Fuji und bereitet die dann ganz speziell zu und verkocht dann diese Erde zu Erdmenüs. Und das hat mich sehr interessiert. Und da haben wir dann, wie ich wieder zurück war, im Geschmackslabor gesagt, ja, das müssten wir auch genau untersuchen, was den Geschmack betrifft. Aber auch auf der anderen Seite natürlich das Gefahrenpotenzial, denn in der Erde sitzen Millionen von Keimen und da sind nicht alle wirklich für den Menschen gesund.
Vielleicht noch mal einmal zu dem Hintergrund. Es wird ja nicht nur in Japan Erde gegessen. Ich habe es eben schon gesagt, in Afrika und auch in den Südstaaten der USA zum Beispiel essen Menschen Lehm und Ton und manche scheinen geradezu besessen davon zu sein. Wo kommt denn das her?
Wenn man das wissenschaftlich genau anschaut, gibt es das Pica-Syndrom. Das ist ein Syndrom, wo Menschen Dinge essen, unter anderem auch Erde, die keinen richtigen Nährwert für den Körper haben. Ja, und das über einen gewissen Zeitraum regelmäßig. Dann ist das eine krankhafte Störung. Ja. Wenn ich ab und zu Erde esse, dann ist es meistens aus volksmedizinischer Sicht oder teilweise aus kulinarischer Sicht. Das ist dann der Tradition geschuldet. Von dem her kommt es ab und zu und natürlich auch in verschiedenen Kulturen vor. Und das ist eben spannend, nämlich um den Globus herum zu verschiedenen Zeiten. Und es wurde auch berichtet, also auch in Mitteleuropa oder auch, wo ich zu Hause bin, in der Steiermark in Österreich, wo eben in Quellen, die 200, 300 Jahre alt sind, beschrieben worden ist, wo eben auch Erde dann gegessen wird. In verschiedenen Rezepten kommt dann Erde vor.
Da muss man also unterscheiden zwischen krankhafter Geophagie sozusagen und auf der anderen Seite dem Essen von Erde, was man so ab und zu macht. Hat das denn vielleicht auch den Grund, dass Erde ja durchaus vielleicht auch ein paar Mineralien abdeckt?
Da gibt es eben drei Möglichkeiten von der Seite der Wissenschaft, warum man Erde isst. Das erste wäre, wie Sie schon gesagt haben, dass man Mineralien auch extra zuführt. Das nächste wäre eben ein gewisser heilender Aspekt, also von Heilerde, dass man gewisse Giftstoffe da binden kann. Und das dritte war einfach die Not, dass man Brot und Mehl einfach gestreckt hat mit verschiedenen Erden. Ja, es gibt auch da die quasi auch Steinbutter, die man sich aufs Brot geschmiert hat, also ganz, ganz weiche Erden. Und deswegen eine gewisse Sättigung nur vom Gefühl, dass der Magen gefüllt war, aber vom Nährwert auf keinen Fall, weil da ist ja kein Nährwert drinnen in der Erde.
Sie haben das schon angedeutet. Es gibt auch Schadstoffe in der Erde natürlich. Nicht jede Erde eignet sich zum Essen. Da gibt es durchaus pathogene Erden. Wie sollte man da denn vorgehen, wenn man sich Erde sucht, die man unter das Essen mischt? Also man geht wahrscheinlich nicht einfach in den Garten und nimmt das, was man da vorfindet.
Genau. Erstens wegen den pathogenen Bakterien, die drinnen sind. Zweitens natürlich wegen den Schadstoffen, die auch in der Erde sind. Denn es gibt, auch wenn man heute in den Wald geht, kann dort vor 200 Jahren ein Aluminiumwerk gestanden sein. Und da ist einfach die Erde dann sehr belastet, auch mit Schwermetallen oder mit anderen Sachen. Und deswegen haben wir auch analysiert, was in so einer Erde alles drinnen ist, bevor man sie überhaupt essen kann. Und wenn das Ganze analysiert ist, erst dann kann ich quasi zugreifen und meine Erde daheim in einer Suppe zum Beispiel verarbeiten oder in einem Erdtiramisu oder so.
Suppe und Erdtiramisu, das sind jetzt schon zwei Rezepte, die Sie genannt haben. Haben Sie die selber entwickelt?
Die haben wir zusammen mit dem Rolf Kavietzel entwickelt. Das Käferbohnen-Erdtiramisu. Das hat sehr gut geschmeckt. Das Mundgefühl war leicht sandig. Ja, auch das spielt eine Rolle beim Erdeessen jetzt, dass auch das Draufbeißen, der leicht sandige Geschmack, wie man vielleicht aus der Sandkiste noch kennt, ja, mit dem haben wir dann gespielt. Es darf natürlich kein größeres Steinchen sein, auf keinen Fall. Also da muss man auch schauen bei der Erde, dass die eben noch gesiebt wird und alle groben Teile entfernt werden.
Was passt denn gut zu diesem erdigen Geschmack? Also so, man könnte denken, wahrscheinlich so dunkle Schokolade oder vielleicht auch Knollen, die man eh schon aus der Erde zieht. Was fällt Ihnen noch so ein? Was funktioniert gut?
Wir haben da besonders auch aufs Wurzelgemüse gesetzt, weil es ja schon in der Erde ist und immer einen gewissen erdigen Geschmack eigentlich mitbringt, so wie die rote Rübe. Und wir haben aber auch einen Schweinsrücken gemacht in einer Erdkruste. Das kann man sich vorstellen, so wie einen Fisch in der Salzkruste. Und eine Erdsuppe, eine Gemüsesuppe, die wir eben dann auch mit Erde versetzt haben und die hat dann einen schlammig grau, hat sie ausgesehen. Es hat spannend ausgeschaut, weil wir Suppen meistens nicht diese Farbe haben und Farbe ist auch ganz wichtig beim Essen. Ja. Geht es ins Braune, ist es schon eher, dass man sagt, die Lebensmittel sind schlecht geworden oder werden schon von Mikroorganismen abgebaut, das meidet man eher die Farben. Aber trotzdem gut gewürzt. Ja, es war Herausforderung, weil es was Neues war, aber auch sehr spannend und hat aber auch gut geschmeckt.
Und sagen Sie, schmeckt das dann einfach immer nur so ein bisschen erdig oder was ist das für ein Erlebnis, was man da im Gaumen hat, wenn man etwas mit Erde würzt?
Wir haben einen Erdkaffee gemacht. Ganz spannend, wir haben zwei Erden untersucht. Das eine war Laubwalderde im Vergleich zu Nadelwalderde. Und da hat man schon Unterschiede herausschmecken können dann beim Kaffee. Die Laubwalderde hat sehr viel, also wenn das Laub sich abbaut, bleiben sehr viele Säuren übrig. Und während die Nadelwalderde, die ja auch abgebaut wird, aber dort sich andere Stoffe anreichern, hat nach unseren Austestungen eher einen Geschmack nach Marzipan gehabt.
Das klingt doch lecker. Erde mit Marzipangeschmack. Das war Fritz Treiber vom Geschmackslabor in Graz. Vielen Dank für das Gespräch. Wer über Erde spricht, kommt irgendwann natürlich auch bei der Bezeichnung unseres Planeten an, die Erde. Und als Modell, also als Globus, hat diese dann noch einmal eine ganz eigene Geschichte. Schon vor Kopernikus in der Antike soll bereits ein Modell der Erdkugel gefertigt worden sein, allerdings natürlich noch mit einigen Leerflächen. Es gab damals aber auch schon Himmelskugeln mit Darstellungen der Sternbilder. Und diese Globen, die wurden im Verlauf der Jahrhunderte immer wichtiger, als nautische Instrumente zum Beispiel, aber auch als Insignien der Macht immer gerne zur Schau gestellt. Erst in jüngerer Zeit ist der Globus quasi zum Einrichtungsgegenstand verkommen, serienmäßig produziert und oft sehr schlecht geklebt, dass hier auch mal ganze Kontinente auseinanderbrechen. Ganz anders sind da die Globen von Bellaby & Co., eine Londoner Firma, die ein altes Handwerk zum neuen Leben erweckt hat. Ruth Rach hat sich das angeschaut. Alles eben eine Frage der Perspektive. Das gilt auch für Globen. Und mit dieser Einsicht endet dieser Ausflug in unterschiedliche Aggregatzustände der Erde. Das war die Echtzeit, die Sie im Übrigen auch in allen gängigen Podcatchern abonnieren können. Genauso wie unsere Serie, derzeit die Bildbetrachtungen. Dazu gibt es auch einen Podcast, den Echtzeit-Serien-Podcast. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.